Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unser Sachbuchmagazin direkt von der Frankfurter Buchmesse. Unsere Welt neu denken. Das war ein ziemlicher Bestseller von Maya Göpel, Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsfachfrau. Und in diesem Buch, da ging es um Ideen, wie wir die Welt neu begreifen sollten, nachhaltiger eben. Jetzt hat Maya Göpel ein neues Buch vorgelegt, zusammen mit Markus Jauer. Wir können auch anders, so heißt dieses Buch. Und darüber spreche ich mit Maya Göpel bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, Maya Göpel.
Herzlichen Dank, Herr Rapansel und alle, die gekommen sind.
Ja, wir können auch anders. Ich habe das ein bisschen gelesen, wie so den Praxisteil quasi zu unsere Welt neu denken. Haben Sie das auch so gemeint?
Ja, in gewisser Form schon. Also es gibt ein Buch 2016, das war so ein wissenschaftliches Englisches, was da heißt The Great Mind Shift. Und da hatte ich mich bemüht, also in den Forschungen hast du immer so eine Community, wo Leute ähnliche Sachen beforschen und denken. Und ich habe eben einmal politische Ökonomie. Also dieses, was könnten wir eigentlich anders denken, damit wir mehr Nachhaltigkeit bekommen? Und dann bin ich in dieser Transformationsforschung gelandet. Und da geht es viel um die Frage, wie. Und ich fand, dass die beiden wirklich mehr miteinander sprechen könnten und sollten, um sich zu befruchten. Und das ist in Great Mindshift passiert. Und dann sind es jetzt quasi zwei Auskopplungen im deutschen Sachbuch.
Das heißt, wir können auch anders, ist eine gute Nachricht erstmal.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja Freiheit.
Auf jeden Fall, weil ich beim Lesen manchmal einen Eindruck hatte, vielleicht müssen wir sowieso anders. Und Sie schreiben auch, also wir spüren fast täglich, dass der Druck für Veränderungen so zugenommen hat, dass Weitermachen wie bisher keine Option ist. Wenn wir das täglich spüren, fast täglich spüren, wo haben Sie das heute, gestern gespürt, dass der Druck so groß ist, dass Weitermachen nicht geht?
Ach, man kann ja unterschiedliche Studien sich anschauen. Entweder tatsächlich Naturkatastrophen aus allen Teilen der Welt oder ich fand das auch eine wichtige Studie vom PIC Potsdam, was gerade rausgestellt hat, dass die USA eigentlich gar nicht so viel wirtschaften können, um die ganzen Kompensationszahlungen sich zu leisten, die Hurricanes und Stürme dort mit sich bringen. Und das ist ja auch das Thema der Rückversicherung, ne? Dass sie sagen, wir können das, was an Schäden aufläuft, überhaupt gar nicht mehr, vor allem nicht mit einem privaten Geschäftsmodell versichern. Und das sind natürlich wichtige Botschaften, wenn man sich überlegt, wieso wir noch Wachstum draufschreiben, wenn es uns eigentlich mehr kostet, was wir auf dem Weg des Wachstums kaputt machen.
Das heißt, ist unter Umständen auf eine paradoxe Art und Weise dieser Druck, dass wir gar nicht weitermachen können wie bisher, auch eine gute Nachricht?
Boah, ja und nein.
Heftig, heftig genau. Gefragt, ich weiß.
Also das ist ja auch ein Thema, was ich in dem Buch versuche zu zeigen. Einerseits ist es natürlich wichtig, dass Krisenmomente uns dann wirklich dahin schubsen, die Routinen und das, was wir normal genannt haben, zu hinterfragen. Das ist immer ein Fenster der Möglichkeit, wie wir es jetzt ja sehen mit der Energiewende, zu sagen, jetzt müssen wir es richtig, richtig schnell machen. Die doofe Nachricht ist, dass die ökologischen Systeme viele Puffer haben und deshalb eigentlich die Krisen für uns im Alltag erst spürbar werden, wenn das schon ziemlich runtergewirtschaftet ist. Mhm. Und das ist so dieser Bremsweg, bis wir es wieder regenerieren und wieder aufbauen, ist dann auch lang. Und deshalb ist heute die allerwichtigste Botschaft, wenn wir es schon im Alltag spüren, nicht weiter zu zögern, sondern jetzt wirklich so schnell wie möglich diese ökologischen Kipppunkte A zu erkennen und B zu verhindern.
Das ist ja ein ganz wichtiges Wort, das in Ihrem Buch ständig auftaucht. Kipppunkte. Also Momente, in denen etwas so ins Rutschen gerät, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Mir fallen da spontan natürlich solche Sachen ein wie fehlendes Arktiseis, auftauende Permafrostböden, das hat dann mit Methan zu tun und dergleichen. Welche Kipppunkte machen Ihnen Sorge?
Also meine naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen sind ja sehr gut da drin, genau das aufzuzeigen. Das Klima ist vielleicht das uns Bekannteste. Ich glaube, aus der Warte möchte ich sagen, nicht die Biodiversität zu vergessen. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade als eine Direktion zum Beispiel auf den Krieg gehört, wir können uns jetzt nicht mehr leisten, Green Deal Flächen stillzulegen, sondern müssen ganz viel Getreide überall anbauen. Das ist genau so eine Denke, die uns nicht hilft, die Krise zu verstehen, die wir dann im Hintergrund aufbauen in der Biodiversität. Das heißt, das macht mir sehr viel.
Na gut, aber
viel
das Getreide Sorgen. Fehlt.
Ja, wir könnten aber auch aufhören, 60% unseres Getreides in Tiermägen zu stecken, nur weil wir sagen, wir können unseren Fleischkonsum nicht reduzieren, deren Form der Produktion dann unsere Böden weiter ruiniert und auch nicht mit den Menschen, die dort beschäftigt sind oder Tieren besonders gut umgeht. Also das Getreidekorn an sich kann ich auch Menschen zuführen direkt. Und dann haben wir eine sehr viel höhere Effizienz, in dem welche Kalorien, wie viel auch in der Anbauphase uns dann an Planet kosten. Ne?
Okay, gut, aber Sie haben jetzt gesagt, Kipppunkte sind nicht nur in der Klimafrage ein Problem und Ihr Buch ist in der Tat deutlich breiter aufgestellt. Wo überall beobachten Sie Kipppunkte, die Ihnen Sorge machen?
Nö, ich würde jetzt viel lieber auf die Positiven kommen, weil ich glaube, mir macht es schon Sorgen, wie wenig wir es schaffen, Diskursräume bereitzustellen, in denen dieses gegenseitige Schuldzuweisen weniger werden kann. in denen diese Unauflösbarkeiten, diese Barrieren, diese vermeintlich unauflösbaren Zielkonflikte oder wie sie immer genannt werden, sehr stark dann wieder inszeniert werden, sondern wirklich zu sagen, was ist das Problem, was wir lösen wollen? Worum geht es eigentlich? Wer kann etwas dazu beitragen? Und im Detail können wir uns dann gerne darüber streiten, was vielleicht die bessere Lösung ist. Aber erstmal diese Grundlagen und die Ziele, wo wir hinwollen, nicht ständig wieder aufzuwickeln und in Frage zu stellen. Das macht mir richtig Sorgen, wenn ich überlege, wie wollen wir gesellschaftlich in einer Demokratie als für mich beste Staatsform denn schaffen, diese jetzt strukturellen Veränderungen auch tatsächlich umzusetzen.
Da will ich auch auf jeden Fall noch drauf kommen, weil das ganz wichtig ist. Sie haben aber gerade auch schon gesagt, ach, jetzt haben Sie eigentlich auch mal Lust, über positive Kipppunkte zu sprechen. Und da fallen mir natürlich welche ein, beziehungsweise auch habe ich dann auch in Ihrem Buch gelesen, zum Beispiel so ein Kipppunkt, dass eine Greta Thunberg eine derartige globale Bewegung auslösen kann, was 30 Jahre vorher ein anderes Kind eigentlich mit einer ähnlichen Mission nicht geschafft hat. Das heißt, auch da ist was ins Rutschen gekommen. Mögen Sie uns kurz erklären, was war da vor 30 Jahren und warum hat das denn damals nicht geklappt?
Ja, es ist das Beispiel von Severn Kulusuzuki, die 1992 schon als 12-Jährige auch vor den Vereinten Nationen eben eine Rede gehalten hat, die in vielen Inhalten eigentlich sehr ähnlich gewesen ist und auch gesagt hat, ich glaube, die vielleicht wichtigsten Sätze sind, wenn Sie nicht wissen, wie man ausgestorbene Tierarten zurückholt, wenn Sie nicht wissen, wie man ein Klima wieder neu aufbaut, dann hören Sie auf, es kaputt zu machen. Und lassen Sie uns aufhören damit, weil ich mir Sorgen mache über die Welt, in der meine Kinder leben werden. Und im Prinzip ist ja die Frage, warum ist das als Botschaft damals nicht zur weltweiten Bewegung geworden? Einerseits ist es wichtig zu sagen, es hat natürlich viel verändert, wenn wir uns überlegen, wie vorher der Zustand war. Wir haben seit den Umweltministerien eingerichtet, wir haben überhaupt internationale Konventionen verabschiedet für Klima, Biodiversität und Wüstenbildung. Wir haben grüne Parteien in unterschiedlichen Ländern gehabt, die gesagt haben, für die Ökologie anzutreten ist eine eigene politische Agenda. Wir hatten die lokale Agenda 21, aber das ist wieder so ein bisschen weggesackt. Und jetzt haben wir natürlich gesehen, dass eine einzelne Person wirklich die größte Demonstrationsbewegung eigentlich der, ich glaube, Geschichte kann man schon wirklich sagen, wenn man es global zusammenrechnet, hervorrufen konnte. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass das System vorbereitet wurde. Also wir haben ja immer mehr Evidenz darüber bekommen, dass es doch ziemlich schädlich ist mit den fossilen Energien. Dass wir es nicht so einfach schaffen, Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Mhm. Dass die Schäden deutlich spürbarer werden. Das heißt, wir mussten erstmal blöderweise
jetzt
immer
mehr
erfahren.
Jetzt sind Sie doch wieder bei den negativen Sachen.
Naja, aber dann ist ja die Reaktion das Gute. Ja. Bei den negativen Sachen merken, das ist tatsächlich ein dringender Handlungsauftrag. Und deshalb ist die Bereitschaft, jetzt sich da wirklich einzumischen, jetzt wirklich hinzugucken und sich jetzt zu fragen, was kann ich eigentlich jeden Tag in meinen unterschiedlichen Rollen in der Gesellschaft dazu auch beitragen, deutlich angewachsen. Und das ist das wichtige Positive.
Ja, um das Positive ein bisschen plastischer zu machen. Wir stellen uns jetzt mal vor, während wir hier miteinander reden, auf der Frankfurter Buchmesse, passiert da draußen, obwohl wir es gar nicht mitkriegen, es passiert ein Wunder. Und diese Welt von morgen, die Sie beschreiben, wenn wir nachher diese Messehalle verlassen, dann ist die schon da. Das hat uns aber keiner gesagt. Wir wissen das nicht. Wir gehen da nur raus und sind in der Welt von morgen. Woran, Frau Göpel, werden Sie dann, wenn Ihnen keiner das verrät und Sie durch die Welt von morgen laufen, woran werden Sie auf der Straße, auf dem Weg vielleicht zum Bahnhof, vielleicht beim Treffen von Freunden, woran werden Sie merken, dass wir in der Welt von morgen sind?
Also auf jeden Fall werde ich natürlich überall erneuerbare Energien wahrnehmen. Wahrscheinlich, wenn wir sehr weit in die Zukunft gehen, auch schon eingebaut in Gebäudefassaden, sodass es eigentlich eher genau in die Häuser reinpasst. Wahrscheinlich werden die Fassaden sehr grün sein, weil wir verstanden haben, dass Kühlung in Städten wirklich gut ist. Ich würde mir wünschen oder würde dort sehen, dass nicht mehr überall Autos rumstehen und alles zuparken und dass die Autos vor allem auch nicht immer gigantomanisch größer werden, sondern Menschen sich in unterschiedlicher Form fortbewegen können, sich begegnen können, dass es viel ruhiger ist, dass vielleicht auch die Taktung, wie mit der wir uns fortbewegen, so ein bisschen reduziert ist. Aber vor allem wird es ein anderes akustisches Empfinden und ästhetisches Empfinden sein für mich. Also ich glaube, viel von dem Grau kann weichen, es kann bunter, es kann grüner, es kann lebendiger wieder werden. Und ich wünsche mir, dass wir überall Vögel hören und nicht nur im Grunde Autos und andere
Verkehrsmittel. Das ist ein Riesenpaket, was Sie da jetzt gerade geschildert haben. Und ich frage mich, müssen wir quasi mit kleinen Schritten anfangen, um da einzelne Dinge zu ändern, um da hinzukommen? Oder sagen Sie, nee, eigentlich, es ist alles so vernetzt, es funktioniert nicht einzeln. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, was auch in Ihrem Buch auftaucht, die Stadt Paris. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, wie die sich verändert hat, was da alles geschehen ist in Richtung dieser Zukunft, die Sie gerade beschrieben haben. Also funktionieren Einzelmaßnahmen, was weiß ich, Autos aus der Innenstadt verbannen? Oder funktioniert das tatsächlich nur in diesem fast utopisch wirkenden Gesamtpaket?
Ich weiß gar nicht, ob es utopisch ist. Das ist ja das Verrückte, dass wir uns eigentlich, wenn wir uns angucken und sagen, wie sieht für mich die Stadt aus, in der ich gerne leben möchte, ist das erstmal eine ganz konkrete Vorstellung. Das Verrückte ist, dass wir es utopisch empfinden. Also warum schaffen wir ein Umfeld, von dem wir sagen, dass wir es normalerweise gerne hätten, soll irgendwie nicht erreichbar sein. Das ist ja erstmal ein ganz wichtiger Befund, dass wir eigentlich relativ ähnliche Vorstellungen dessen haben. Und deshalb können wir alle jeden Tag ein Stück weit in diese Richtung auch beitragen, indem ich zum Beispiel ein anderes Verkehrsmittel wähle, indem ich zum Beispiel meine Stimme an Parteien gebe, die da einen Plan haben. Und ich glaube, das aber total Wichtige, weshalb ich das Beispiel mit Frau Hidalgo auch genommen habe und der 15-Minuten-Stadt in Paris, genau, ist, dass sie diese positive Vision skizziert hat. Dass sie gesagt hat, ich nehme das ernst, was das Bedürfnis ist der Menschen. Es muss nicht nur das Ökologische sein, sondern was nervt die eigentlich den ganzen Tag? Also wir können ja manchmal Veränderungen aus diesem, es wäre toll, wenn das aufhören würde, ist ein genauso guter Veränderungsimpuls wie, hey, das wäre super, wenn es das gäbe. Und sie hat gesagt, die Menschen sind von dem Commuting, also dem Fortbewegen müssen, in langen Distanzen und vor allem diesem wahnsinnigen Verkehrsknäuel, mit dem sie dann konfrontiert sind, sehr genervt. Und wenn ich dann sage, wir verbannen nicht alle Autos, sondern ich verspreche euch eine 15-Minuten-Stadt, wo ihr alles erreichen könnt, was ihr im Alltagsbedarf braucht, innerhalb von 15 Minuten, sprich auch viel mehr zu Fuß. Und es wird insgesamt wieder multifunktionaler in den Innenstädten. Wir haben ja eine Idee, was wir eigentlich dort alles tun wollen. Das sind ja soziale, ökologische, ökonomische Bedürfnisse, die da zusammengehören. Und wenn es wieder integrierter ist, kleinere Läden sind, mehr Geschäft und Cafés auf den Straßen, mehr begrünen, dann kann ich da ja ganz anders existieren, als wenn eigentlich nur eine sehr hohe Miete von ein paar großen Geschäftsbanken aus dem internationalen Raum oder Airbnb-Wohnungen im Grunde genommen da all das, was wir gemeinsames Leben nennen, aus der Stadt vertreiben.
Das klingt sehr schön. Wahrscheinlich würden die wenigsten sagen, nö, so eine Stadt will ich überhaupt nicht haben. Da würden wir Ihnen wahrscheinlich viele zustimmen. Das ist auch deswegen so schön, weil es so gar nicht nach dem klingt, was wir ansonsten immer hören, wenn es um Klimakrise geht und um Transformation der Gesellschaft, nämlich das Wort Verzicht. Geht's denn tatsächlich ohne Verzicht? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Ja, die Frage ist ja immer, was nennen wir eigentlich Verzicht, ne? Also, wieso ist es...
Naja, soll ich euch mal zitieren, was Sie so vorschlagen? Also, Sie haben zum Beispiel ein Modell, was an der Uni Leeds entwickelt worden ist, Niedrigenergiewelt, die da entwickelt wird, was uns dann noch zur Verfügung steht. Also, je Person 15 Quadratmeter Wohnfläche. Jeder kann täglich 50 Liter Wasser verbrauchen. Der individuelle Fleischkonsum auf 15 Kilo im Jahr beschränkt. Ein Handy pro Person. 4 Leute teilen sich einen Laptop. Pro Jahr 4 Kilo Kleidung kann man kaufen. 80 Kilo waschen, das ist schon Verzicht, oder?
Nö, also du machst ja erstmal für alle anderen Verzicht. Menschen auf diesem Planeten, die absolut gar nichts haben, den Raum auf, dass sie auch teilhaben dürfen. Also ist ja immer die Frage, wo fange ich an? Und wenn mein Ideal ist, und wir haben das in den Vereinten Nationen nun mal beschlossen, dass jede Person, die auf diesem Planeten geboren wird, ein ähnliches Recht auf ein Leben in Würde hat, dann muss ich ja fragen, wie viel haben wir denn dafür an Planet zur Verfügung? Und das ist die Rechnung, die WissenschaftlerInnen erstmal aufgemacht haben. Und die positive Botschaft ist ja, selbst mit den heutigen Technologiebeständen, und das ist ja das Wichtige, ne? Es ist einfach zu sagen, selbst mit den heutigen Technologiebeständen, wer weiß, wie die Laptops der Zukunft aussehen, vielleicht können dann auch einige wieder mehr haben, könnte man diese Verteilung bewerkstelligen. Und für wahnsinnig viele Menschen würde das einen riesen Zugewinn bedeuten. Und das ist natürlich immer die Frage, worauf verzichte ich? Ich verzichte darauf, dass ich sage, 3 bis 7 Milliarden Menschen können, wenn wir bis zu 10 werden, niemals ein Leben in dieser Form führen, wie es dort nur beschrieben ist. Und deshalb ist diese Frage von, wann ist ein Anspruch, den ich korrigiere, ein Zugewinn für jemanden, der sonst diese Ressourcen nicht in Anspruch nehmen wird können. Oh. Und das dürfen wir nie vergessen.
Dahinter steckt ja schon der schwierige Gedanke, wie viel ist genug?
Genau.
Und wer entscheidet das? Nach welchen Kriterien? Wie verbindlich ist das dann für alle? Und Sie kritisieren durchaus auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beispielsweise, weil darin steht, dass da die untersten 40% der Welt doch jetzt erstmal einen ordentlichen materiellen Zugewinn haben sollen.
Nee, stopp.
Stopp? Habe ich Sie missverstanden?
Nee, da ist was ganz, ganz Wichtiges nämlich passiert. Dass sie nämlich einen deutlichen materiellen Zugewinn bekommen sollen, ist exakt das, was diesen Rechnungen zugrunde liegt. Mhm. Was in dem Ziel aber steht, ist, dass die einfach noch schneller wachsen sollen als die oberen 60%. Das heißt, alle sollen weiter materiellen Zugewinn haben. Ob ich schon 4 Häuser habe und 3 Autos irgendwo rumstehen und so, ist total egal. Alle sollen weiter zuwachsen, nur die unteren sollen schneller wachsen. Und das ist die Lüge.
Okay, es geht also nicht darum, dass die unteren mal schön arm bleiben sollen fürs
Überhaupt
Gute.
Überhaupt gar nicht.
Das beruhigt mich halt so ein bisschen.
Ja, aber das ist ja das Gedankenexperiment. Wenn wir sagen, es soll niemand komplett arm bleiben, wäre so viel aktuell heute für alle da.
Ja. Wir sprechen damit natürlich indirekt auch die ganze Zeit darüber, dass unser Wirtschaftssystem auf Wachstum basiert, darauf beruht. Daran üben viele Kritik, sagen, wir brauchen Nullwachstum, wir brauchen Degrowth, wir brauchen grünes Wachstum. Da gibt es viele Konzepte, die dann auch auf Technologie setzen und dergleichen. Sie packen diesen Wachstumsgedanken an und berufen sich tatsächlich dann auf John Maynard Keynes, der gesagt hat, naja, wenn das hier alles irgendwie so weiter wächst, wir diese Effizienzgewinne haben, dann, hat er damals gesagt, wird es im Jahre 2030 genügen, wenn man so 3 bis 4 Stunden am Tag arbeitet, dann hat man eigentlich genug und wir werden dann Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir eigentlich mit unserer ganzen Lebenszeit anfangen wollen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Gedanke, der Ihnen ein bisschen näher liegt. Was wäre Ihre Antwort? Was machen wir mit dieser Zeit, die wir gewinnen durch die Effizienzgewinne, die wir haben?
Aufhören, so viel kaputt zu machen.
Das ist erstmal noch nichts, was machen. Ja, Applaus dafür kriegen Sie. Aber das ist ja noch nicht was Positives tun. Wofür nutzen wir diese Zeit?
Sekunde. Warum ist es nicht positiv? Also da sind wir ja bei der interessanten Faulenzer-Gesellschaft. Ne? Warum ist es nicht positiv, wenn ich sage, ich habe alles? Also das Wichtige bei Keynes ist ja, er hat gesagt, das ökonomische Problem ist gelöst, wenn Menschen ausreichend materiell versorgt sind. Wir können uns kulturell natürlich die ganze Zeit einreden und mit Geschäftsmodellen angetrieben werden, dass wir nie zufrieden sein dürfen. So, das machen wir ja jetzt in unseren aufgeregten Marketinggesellschaften. Mhm. Ne? Und er hat aber gesagt, das ökonomische Problem ist in dem Moment gelöst, wenn alle genug haben. Also wenn
also damit meint er eine Wohnung, Nahrung und Kleidung.
Wahrscheinlich ungefähr das, was die Kolleginnen und Kollegen von Leeds skizziert ja. haben, ja. ja. Und dann können wir uns überlegen, was ist denn eigentlich in uns als Menschen angelegt? Und er kommt ganz stark auf die kulturellen Fragen, auf die Bildungsfragen, auf die Zeit miteinander verbringen, gute, tiefe Beziehungen haben. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir alle wissen, dass wir aktuell in dieser Frenetik uns wünschten, dass es mehr Zeitwohlstand gäbe. Was die Einzelnen dann damit machen, das ist ja völlig ihnen überlassen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, klar zu erkennen, dass wenn wir auch mehr Zeit hätten, Dinge entschleunigen könnten, auch mal was reparieren könnten, auch mal was teilen könnten, dann ist auch der Ressourcendruck weniger hoch. Gibt es übrigens auch Studien dazu. Und deshalb ist es so wichtig, das immer zusammenzudenken. Und der Zugewinn ist vor allem, dass ich mir jeden Schritt vielleicht ein bisschen mehr überlegen kann. Anstatt, dass ich durchgenatscht mit einem wahnsinnigen Tempo von digitalen Endgeräten angetrieben durch den Alltag gepeitscht werde und wir durch die Art, wie wir diesen Alltag gestalten, das Bewusstsein dafür, das ist ja das Device-Paradigm, was in dem Buch auch vorkommt, was diese ganzen Dinge, die wir sehr bequem in Anspruch nehmen, in einer hohen Frequenz, im Hintergrund alles anrichten, weil wir die Zerstörung in anderen Ländern für zukünftige Generationen nicht wahrnehmen. Hm. Und allein, wenn wir dafür Zeit hätten, dieses Bewusstsein jedes Mal mit reinzunehmen, das wäre doch großartig.
Sie entwickeln da viele Modelle und beschreiben auch tatsächlich viele real existierende bereits Umsetzungen dessen, dass das eigentlich alles ziemlich überzeugend ist, wenn man es liest. Und Sie stellen auch die These auf, naja, wir wissen es eigentlich, wir machen es nur nicht. Woran scheitert es denn? Also es fehlt nicht an Ideen, es fehlt an der Überzeugung, es zu tun, ist, glaube ich, Ihre Formulierung.
Ja, naja, also wir sind ja alle eingebunden in Pfadabhängigkeiten. Und wenn wir schon von Wachstum sprechen, das Problem, was sich ja immer zeigt, also selbst wenn wir den Materialdurchsatz reduzieren wollten, das hat ja noch nichts mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun. Das ist ja wichtig, weil den Indikator nehmen wir ja ständig, wenn wir über Wachstum reden. Das Bruttoinlandsprodukt kann auch hoch bleiben, wenn einzelne Produkte sehr teuer werden und ich dann aber weniger häufig Produkte kaufe, weil die vielleicht eine bessere Qualität haben und länger halten und dafür aber die ökologischen Kosten bilanziert haben. Das heißt, es ist eine abhängige Variable und wir sollten niemals von Wachstum reden mit einem BIP-Indikator. Das ist einfach eher nur eine Anzahl von, wie viel Geld ist hin und her geflossen. Aber was mit den Beständen an Natur passiert ist darunter, ist völlig unklar. Und das andere Wichtige ist, was an Beständen an Sozialem generiert wurde, beziehungsweise was wir dann an Geld zur Verfügung haben, um die Zahlungen zu tätigen. Also wir sorgen uns um die finanzielle Stabilität. Das ist das, wo wir so eingebaut sind. Ne? Wenn ich Investitionen tätige, habe ich eine Vorstellung davon, wie viel ich an Rendite bekommen möchte, an Return on Invest. Wenn das nicht kommt, bricht ein Kredit zusammen. Das heißt, dann habe ich in meinem Portfolio ein totales Manko, weil ich ja Geld schöpfe, indem ich Schulden bei anderen buchen lasse. Das heißt, das Geldschöpfungssystem in sich lässt uns gar nicht so schnell entschleunigen, außer wir geben ihm eine Möglichkeit, irgendwo anders Wert zu schöpfen. Deswegen diese ganze Frage, wie können wir den Wiederaufbau von Ökosystemen positiv finanziell anreizen. Ne? Wenn ich das CO2 binde, ist so ein Beispiel, das gerade diskutiert wird, dann sollten Bäuer und Bäuerinnen dafür vergütet werden können. Dann nehme ich Geld, was da ist, und sage, der Wiederaufbau einer CO2-Senke sollte etwas sein, was wir positiv sehen als Wachstum des ökologischen Kapitals. Deshalb geht das Finanzielle da rein. Ja. Aber das sind die strukturellen Probleme. Weshalb wird es wackelig, wenn wir nicht immer weiter nach oben verkaufen und mehr produzieren und konsumieren.
Strukturelle Probleme, und Sie haben vorhin das Wort Pfadabhängigkeit genannt, und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Wir hängen davon ab, dass wir irgendwann vor vielen, vielen Jahren, vor vielen Generationen vielleicht, uns auf einen technologischen Pfad begeben haben, und auf dem bewegen wir uns jetzt immer vorwärts. Also was weiß ich, in der Mobilität, wir haben eben darauf gesetzt, lauter Straßen für Individualverkehr und private PKWs zu bauen. Wenn wir jetzt das Land neu erfinden würden auf einer grünen Wiese, würden es wahrscheinlich die meisten anders erfinden, aber wir haben jetzt dieses über Generationen gewachsene Verkehrssystem. Das heißt, die Schwierigkeit ist ja quasi eine laufende Gesellschaft im Betrieb umzubauen.
Genau.
Haben Sie eine Antwort, wie das gelingt? Wer soll das machen?
Naja, Schritt für Schritt. Also würde man damit anfangen, dass ein Verkehrsministerium jetzt eine ernsthafte CO2-Strategie vorlegt, anstatt dass das Klimaschutzgremium sagt, nö, Entschuldigung, guck mal nicht mal rein in die Strategie, weil es wird sowieso die Ziele verfehlen. Dann fange ich nämlich an, nicht neues Geld in die Fortschreibung dieser Infrastruktur zu stecken. Ich fange mal an, bei den Autokonzernen zu sagen, schön, wenn ihr auf dem Pariser Salon lauter richtig schwere, dicke Autos macht, während ihr die Kleinwagen mit Elektrobatterien leider nicht in Serie produziert, weshalb die total teuer werden. Also da muss ich ja anfangen bei den Produktionsstandards dessen, was mir als zukünftige Produkte angeboten werden, und die zukünftige Infrastruktur ausbauen. Das heißt, diese Übergangsphase ist wichtig, aber dann sieht das ressourcenleichte Leben ja auch viel besser aus.
Das heißt aber auch, das ist eine vor allem politische Aufgabe.
Ja.
Ja, nicht wir als Individuen.
Natürlich kann ich als Individuum auch sagen, bei so einer Messe, was ist denn das für ein Scheiß? Wieso bietet ihr eigentlich nur Autos für die Vergangenheit an? Also wo ist denn euer Auto für die Zukunft? Was soll euer bestes Design sein? Wo ist bei euch die Bilanzierung, das wäre ja auch eine Veränderung, von den ökologischen Kosten bei diesem Ding? Warum sagt ihr, das ist die beste, fortschrittlichste Technologie, die ihr on offer hat? Die Ingenieure sagen das übrigens nicht. Die sind ganz oft diejenigen, die sagen, dass die Finanzabteilung ihnen leider verbietet, die besten Lösungen in den Markt
zu bringen. Das heißt irgendwie, wenn es die Aufgabe der Politik ist, haben wir natürlich ein Problem. Sie haben vorhin gesagt, völlig zu Recht, natürlich ist die Demokratie die richtigste und beste Staatsform, die wir haben. Die Demokratie hat aber so ein bisschen das Problem, dass sie irgendwie in Zeiträumen notwendigerweise von Legislaturen denkt. Und solche grundlegenden Veränderungen, dafür kriegt man vielleicht erst den Applaus in 30 Jahren, vielleicht in 15 Jahren, aber man ist vielleicht in 4 Jahren schon wieder abgewählt. Haben Sie Ideen, wie wir diese demokratischen Prozesse ergänzen, nicht abschaffen, aber ergänzen können, um langfristig Politik zu belohnen, die kurzfristig abgewählt wird?
Ja, ich glaube, das Wort notwendig streichen, weil das ist ja wieder so eine vermeintliche Entschuldigung, dass ich ja gar nicht anders kann, als auf die nächste Wahlumfrage zu hören. Ne? Ich kann aber, und das hat eine Frau Hidalgo ja gemacht oder der Bürgermeister von Gent oder andere, sagen, ich stehe jetzt für etwas und ich stehe dafür, selbst wenn ich abgewählt werden sollte. Ich stehe da aus den und den Gründen dafür. Das heißt, es ist ja auch eine Form, wie wir über Politik reden und die Legitimation von bestimmten Parteien herbeireden, wenn nur die Sonntagsfrage weiter so steht. Aber manchmal braucht es ja auch eine Zeit lang zu überzeugen, dass die Wirkung von den Maßnahmen, die ich verabschiedet habe, erst ein bisschen später einsetzen. Das heißt, wie wäre es, wenn wir jedes Jahr ein bisschen den Report geben, wie denn die einzelnen politischen Maßnahmen auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele wirken? Das ist ja unsere übergeordnete Strategie, die für jede Bundesregierung, egal in welcher Zusammensetzung, auch gilt. Und dann vielleicht auch die Budgetverhandlungen zwischen den Ressorts entsprechend machen, anstatt dass jedes Ressort für sich versucht, das meiste rauszuholen, ist egal und nicht kooperiert. Also wir können ja in der Art, wie wir die Wirkung von Politik messen, auch aus den Medien, by the way, kommentieren, sehr anders ausrichten, um Menschen, die im politischen Raum Entscheidungen treffen, andere Spielräume zu geben. Und dann können die natürlich auch anders dafür argumentieren, wofür sie eintreten. Und dann können wir als Wählerinnen und Wähler natürlich da auch unterstützen.
Ich bin mir nicht so sicher, also selbst bei Menschen, die sagen, ja klar, langfristig möchte ich ein anderes Verkehrssystem, ich will nicht immer im Stau stehen. Aber wenn jetzt erstmal der Sprit teurer wird und es gibt für mich ja noch gar keine Alternative, dann kann ich mir das halt doch nicht leisten und dann wird halt doch abgewählt. Warum sind Sie so optimistisch, dass alle da begeistert mitmachen?
Es geht ja mehreres. Ne? Also ich finde die Kommunikation wichtig. Dann gibt es sowas wie ein Klimaschutzgesetz, was ja eigentlich dazu verpflichten würde. Deshalb ist es ja auch so rasant, wie so ein Verkehrsministerium gleich im ersten Jahr keine Strategie vorlegt, die auch nur nah an die Klimaeinsparungen dieser verpflichtend drinstehen, überhaupt rankommt. Und da müssen wir natürlich tätig werden, sowohl von den Medien als auch von den BürgerInnen als Watchdog auch zwischen den Wahlen aufzutreten und bessere Politik einzufordern. Und wir können natürlich auch sowas wie Ombudspersonen für zukünftige Generationen. Es gibt ja Ideen, wie kriegt man eigentlich die langfristige, also wir müssen ja mehr Aufmerksamkeit auf die langfristigen Folgen der Nichtaktivität setzen. Das kann ich durch neue Formen der Bilanzierung machen. Kameradistik versus Doppik und solche Sachen, das ist ein bisschen speziell auf der volkswirtschaftlichen Ebene, dann ist es nicht alles eine Verschuldung, sondern es ist eine Investition, wenn ich mit öffentlichem Geld ein neu erneuerbares Energiesystem aufbaue. Ne? Da kann man einfach mit Definitionen auch mal ein bisschen das Echauffieren rausnehmen. Ich kann natürlich schlaue Instrumente überlegen für die Übergangsphase, wie wir es ja jetzt auch gemacht haben mit der CO2-Bepreisung, zu sagen, pro Kopf zahlen wir das zurück, dann sind die geringeren Einkommen mit einem geringeren CO2-Fußabdruck stärker entlastet. Man kann das immer versuchen, das zusammenzubringen. Man müsste es.
Es stecken eine Menge Konzepte dann auch tatsächlich für die politische Umsetzung in dem drin, was Sie überlegen, auch in dem, was Sie schreiben. Trotzdem will ich natürlich uns selbst jetzt nicht ganz so aus der Haftung nehmen. Und Sie enden auch Ihr Buch, in dem Sie uns Heldinnen und Helden vorstellen, die tatsächlich in ihrem eigenen Leben ziemlich viel wuppen. Teilweise habe ich mich ein bisschen gewundert. Mackenzie Scott zum Beispiel ist dabei. Das ist die ehemalige Frau des Amazon-Chefs. Das heißt irgendwie, die verdankt ihre Milliarden, die sie jetzt engagiert einsetzt, einem Konzern, der ziemlich klimaschädlich und ziemlich ausbeuterisch agiert. War ich überrascht, dass das ein Vorbild sein soll? Okay, geschenkt. Für uns alle, wenn wir jetzt diese Messe verlassen, was können wir tun, vielleicht heute noch tun, individuell, damit dieses Wunder, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ein bisschen früher eintritt?
Mackenzie Scott ist wichtig, weil es gibt ja Philanthropen, die ganz viel Geld gemacht haben mit ihrem Geschäftsmodell, die sich dann eine Stiftung bauen, die auch noch so heißt wie sie selber, und dann müssen die Leute in Akademien so trainiert werden, so zu denken wie sie selbst. Das wäre das männliche Pendant aus dieser Amazon-Familie. Und was sie macht, ist, sie sagt in ihrem Pledge, dass sie dieses Geld weggibt, ich bin nicht nur mit Fähigkeiten individuellen ausgestattet, sondern mit sehr viel Glück und einer Position in einem System, was mir dieses Geld zugespült hat, und das System selbst ist nicht gut. Und deshalb müssen wir dieses System verändern. Und das ist etwas, was sehr selten ist bei denjenigen, die sehr viel Geld haben. Die geben gerne woanders hin, damit sie dann irgendwo vorstehen können und das ist ein bisschen besser machen. Aber die Strukturen, die weiter das Geld hochspülen, damit sie besser machen können, aber nach ihrem Gusto, die wollen die meisten nämlich nicht anfassen.
Und jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum die da auftaucht. Trotzdem, was können wir einzeln nachher nach diesem Gespräch tun, um dieses Wunder ein bisschen schneller herbeizuführen?
Also das Konzept im Buch ist ja die Wirks aus der Wirklichkeit.
Lustiges Wort, Wirks.
Ja. Hans-Peter Dürr als Astrophysiker und Quantenphysiker hatte mir das erklärt, dass die Wirklichkeit eine viel bessere Beschreibung ist für das, was wir täglich haben und so Realität nennen. Weil Realität kommt von Res, Ding. Und so sprechen wir auch viel über die Sachen, die sind so unveränderbar und irgendwie so monolithisch.
Lassen Sie uns ganz einfach sprechen. Wenn wir nachher diese Messehalle verlassen, was können wir tun?
Ja, indem ich natürlich über das, was ich heute mitgenommen habe, was ich überzeugend fand, mit anderen sprechen. Wir haben bei den Scientists for Future mal 6F definiert, also Fliegen, Fleisch, Fummel, Finanzen sind alles Alltagsentscheidungen. Wenn ich da anders konsumiere, dann werde ich einen starken Einfluss auch darauf haben, welche Produkte und Angebote sich da durchsetzen können. Und so wenig sind so viele Kilo Klamotten gar nicht. Ne? Also wir wachsen ja die meisten hier zumindest nicht mehr jeden Tag irgendwie 30 Zentimeter, dann halten die auch länger, kann man länger anziehen. Und dann natürlich Funken ist das Nächste, darüber sich unterhalten. Wo ist es noch schwer? Was hast du für Ideen gehabt? Warum macht es aber total Sinn? Also weniger mit dem Zeigefinger und sagen, du bist schlecht, sondern wirklich so die Frage, warum tust du das und warum tust du das vielleicht auch noch nicht? Und das Nächste ist dann Flagge zeigen. Also wirklich bei diesen politischen Entscheidungen oder auch bei meinen RepräsentantInnen vor Ort wirklich einfordern, wo ist ihre langfristige Strategie? Und vielleicht möchten wir noch ein Thema sich abwählen lassen. Dare to Die Award haben wir neulich mal überlegt. Ich traue mich zu sterben. Als politische Person, ich trete an, einfach nur für die Sache. Und wenn ich danach abgewählt werde, bin ich mit hoch erhobenem Hauptes für die Sache gekämpft zu haben, eben untergegangen. Und das ist mir wichtiger, weil ich meinen Prinzipien treu geblieben bin und dafür versucht habe zu werben, als die blöde Sonntagsumfrage.
Wir können auch anders, so heißt das Buch, wir können auch anders, Aufbruch in die Welt von morgen, von Maya Göpel. Das hat sie gemeinsam mit Markus Jauer geschrieben und es ist im Ullstein Verlag erschienen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank, Herr Rappanzel.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.